Wir haben jetzt Kolosserbrief, Verse 2 bis 6. Wir hatten ja letztes Mal das Thema von der Ehe und Familie. Hab mich gefreut, dass auch manche Reaktion kam. Ich meine auch immer wieder, wir sollten diese Fragen einfach von der Bibel her immer wieder aufgreifen, weil wir alle hier uns sehr schnell von der Mode oder von Zeitschriften da prägen lassen. Und das ist immer sehr schwankend und auch ungenau. Wir sollten immer wieder nach dem Wort Gottes gucken, was das für unser tägliches Leben sagt. Und die Ordnungen der Bibel sind hier wirklich wegweisend. Ich hoffe, dass das auch bei Ihnen hängen bleibt, dass es keinen Kadavergehorsam gegenüber dem Mann gibt und solchen Dingen, sondern dass die Ehe ein Liebesverhältnis ist und dass durch Jesus die Ehe eine ganz neue Würde und einen ganz neuen Wert bekommt, dass aber umgekehrt die Ehe nicht dem Alleinsein übergeordnet ist. Auch bei Paulus völlig klar, dass er das Alleinsein, das Singlesein als eine sogar bessere Möglichkeit als die Ehe ansieht. Er ist aber eine reine Zweckmäßigkeitsansicht, die nicht eine geistliche Überbewertung meint. Aber deshalb muss man sehen, dass jeder zu seinem Weg ein Ja findet und auch seinen Platz entdeckt. Jetzt kommt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Habt das schon früher immer bei etwa Israelreisen gut empfunden, wenn man da Leute dabei hatte, die ihre Kinder zu Hause zurückgelassen haben. Dann sagt man ja, wie könnt ihr das eigentlich machen? Ihr reist so ganz unbeschwert und ohne Sorgen. Dann haben die gesagt, gar kein Problem, wir haben gerade daheim angerufen. Und jetzt wissen wir, es geht alles gut. So, Telefon ist was Herrliches. Oder wenn sie kranke Mutter zu Hause haben, sagt, ich bin unbesorgt, bin ja in Rufweite. Das Telefon macht's möglich. Und sie können heute überall hingehen, können mit dem Auto fahren über die Autobahn und die haben sie ihr Autotelefon und sind immer erreichbar. Ich finde es grässlich, dass man immer erreichbar ist, aber Telefon macht es möglich, eine Infrastruktur, die uns überall verbindet. Und noch viel wunderbarer ist das Gebet. Sich das mal vorstellen, Sie können an jeden Platz dieser Welt hin durchs Gebet, ohne dorthin zu reisen. Sie können diese Linie benutzen. Sie sorgen sich jetzt um irgendwelche lieben Menschen und sie wissen nicht, was sie machen können. Und dann sagt uns die Bibel in einer ergreifenden Weise von Anfang an, dass das Gebet die wirksamste Tätigkeit ist, die man überhaupt ausüben kann, weil man damit Gottes Arm bewegt. Und sie können jetzt erreichen, dass in diesem Augenblick der Schutz über Menschen liegt, die ihnen lieb sind. Sie kennen ja Geschichten, wie man das oft sogar noch nachher feststellen kann, dass da Leute sagen, wir haben uns gewundert, dann hört man, da haben gerade Leute für einen gebetet. Durch das Gebet. Und zwar können sie durchs Gebet Dinge erreichen, die menschlich unmöglich sind. Wir überschätzen ja immer wieder unsere Standpauken. Wenn wir unsere Kinder übers Knie legen oder wenn wir sie ins Gebet nehmen, das ist ja ein dummes Wort, dann sage ich, nehme sie ins Gebet, wenn wir sie anschimpfen, gell? Das ist ein dummes Wort. Aber da meinen wir können was erreichen. Und Sie wissen, bei Ihnen selbst hat es auch nichts gefruchtet. Im Gegenteil, da verhärtet man sich und wird bockig. Aber wenn Sie einen schwierigen Chef haben, der Ihnen furchtbare Not macht, und Sie beten für ihn, das Gebet wird nicht wirkungslos sein. Und Sie können das ausprobieren, wenn Sie in schwierige Besprechungen gehen, vor denen Sie Angst haben. Sie beten und Sie sagen, es war ganz anders. Heute bei mir so gewesen. Ich habe manchen Dingen Angst gehabt und bin zu meiner Frau und gesagt, es war wunderbar. Und wissen Sie, das ist, dass Gott wirklich stark, mächtig und groß ist. Jetzt, wenn ich Ihnen all das sagen würde, was in der Bibel drinsteht über das Gebet, würde Abend nicht reichen. Aber Sie kennen doch die Geschichten, wie etwa Israel im Krieg war. Militär, das ist doch eine Sache, die wird entschieden durch die Übermacht der Waffen und so. Und da hat der Mose gebetet und dann hat Aaron und Hur ihm die Hände gestützt. Und wenn die Hände runtergesunken sind, dann ist Israel zurückgewichen. Das Gebet ist die entscheidende Tätigkeit. Und es wird fortwährend von Christen unterschätzt. Glaubende Leute sind also in vielem Versager, weil die glaubenden Leute überhaupt ihr Gebet nicht richtig wahrnehmen. Wir waren heute ein großer Kreis, wir waren immerhin 6 Männer beim Beten. Einmal in der Woche. Ich weiß, es gibt noch andere Gebetsgruppen, aber es ist eigentlich die Tätigkeit. Und Jesus hat gesagt, es sei kein Gebet, das wirkungslos sei. Und wie viel seufzen wir, wie viel klagen wir, wie viel jammern wir und wie wenig beten wir. Manche sagen, das ist so komisch mit dem Beten und ich fühle das immer als eine merkwürdige Sache und ich fühle mich da so gehemmt und so. Ich kann nichts dafür, wie Sie sich fühlen. Aber es sollte eine ganz natürliche Sache sein. Es guckt sich auch niemand schief an und Sie müssen mitbeten. Und wenn einer sagt, ja, es hat noch nie, habe ich in einer Gebetsgruppe je erlebt, dass irgendjemand was über einen anderen oder auch was gedacht hätte, glaube ich gar nicht. Ich jedenfalls habe noch nie in meinem Leben was gedacht. Ich freue mich an jedem Gebet. Und je mehr es natürlich kommt, je mehr es gestammelt wird, es geht doch gar nicht um die Form. Hat auch noch nie einer behauptet, ich kann es Ihnen immer und immer wieder sagen. Auch das Allernatürlichste, dass wir mit Gott reden, dass wir den Mund aufmachen und auch mit unseren eigenen Worten reden. Kinder können mit ihren Eltern reden, warum sollten sie nicht mit ihrem Vater im Himmel reden? Das Gebet gehört unter die Scham, das ist richtig. Es ist etwas Intimes, aber deshalb ist es auch schön und ich finde, das ist ein Vertrauen, in dem man andere mit teilnehmen lässt und in dem man mit anderen betet. Es fällt mir auch nicht leicht, frei zu beten im Gottesdienst. Deshalb sage ich, es gehört unter die Scham. Aber ich weiß, dass Sie selbst Rücksicht nehmen würden, wenn man sich einmal ungeschickt verplappern würde. Und ich könnte mir keinen vorstellen, der darüber spotten würde. Um das geht es ja gar nicht. Sondern dass es von Herzen kommt und zum Herzen Gottes geht. Also um das Gebet wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Und das Gebet hat bei Jesus etwa immer wieder zu der Aussage geführt, betet doch, betet ohne Unterlass. Jesus hat eigentlich nicht gesagt, probiert, wie weit er selber kommt. Das wäre eigentlich fair. Schafft zuerst mal und wenn er es absolut nicht schafft, dürft er mich auch um Hilfe fragen. So sagen wir zu unseren Kindern. Und bei Jesus ist er umgekehrt. Er sagt, bete doch. Und er sagt das mit Beispielen, die wirklich anstößig sind. Wie diese Frau, die Witwe einen Richter betört und dem fortwährend auf die Haustürklingel drückt. Und der sagt, jetzt haut mal endlich ab, ich hole die Polizei. Und er sagt, ich drücke so lange weiter, bis ich mein Recht bekomme. Und so soll man Gott auf die Pelle rücken mit dem Gebet. Also es ist wirklich anstößig. Und dann macht Jesus Mut, ihr könnt beten. Dann sagt Jesus, bietet, es wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Was soll denn Jesus uns eigentlich noch sagen, um uns Mut zum Beten machen? Wenn ich sage, Sie müssen Auto fahren, dann nehme ich es Ihnen ab, dass Sie sagen, ich lerne das nimmer. Aber das Beten, ich weiß nicht, warum Sie es nicht könnten, auch wenn Sie es nie praktiziert haben. Einer unserer Kirchengemeinderäte sagte, mir hat man das ganze Leben gesagt, wie soll in der Kirche meinen Mund halten, und jetzt lerne ich es im Alter auch nicht noch laut zu beten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es ein Fehler ist. Wir sollten das merken und wir wissen, wie viel es auch bei Ihnen bedeutet, wenn einer etwa an Ihrem Krankenbett betet, wenn einer einmal in einer Not sagt, ich will jetzt mit dir beten. Es hilft uns sehr viel und ich denke, es ist das Schönste, was wir einander tun können. Und das Natürlichste, was unter Menschen Not tut. Und da sagt der Paulus, er braucht uns beim Beten. Er hat damals die Kolosser aufgerufen, seid beharrlich im Gebet. Wir kennen den Paulus als einen sehr wichtigen Apostel, als einen großen Prediger, als einen Theologen, aber er kann nichts ohne das Gebet. Dann gibt's überhaupt niemand, der von sich aus etwas kann ohne das Gebet. Es ist auch was ganz Besonderes Schönes, dass es hier einige treue Freunde gibt, die meine Bitte erfüllen und sagen, ich möchte keinen Gottesdienst hier beginnen, ohne dass wir miteinander uns treffen zum Gebet. Es ist ja 20 Minuten vorher, Sie kriegen noch leichter einen Parkplatz um die Zeit. Was wunderbar ist, wenn man sagt, lasst uns beten. Auch ein paar Dinge noch bewegen. Auch an die denken, die nicht da sein können. Weil das wirklich sich erfüllt, bevor wir in diesen Gottesdienst hineingehen. So war es bei Paulus. Und er hat etwa nicht nach Athen gehen können und mit den Gebildeten reden. Oder in Korinth, in dieser schwierigen Streitsituation dieser Gemeinden, hat er wirken können ohne Gebet. Und er bittet die Gemeinden zur Fürbitte. Bittet er sie, bete doch. Es gibt keinen Helden bei Gott, überhaupt keinen Könner, keinen Macher, der das irgendwie kann. Wo war die Gebetsunterstützung beim Paulus? Die war zuerst in seiner Heimatgemeinde Antiochien. Wenn wir am Sonntag wieder jemand aussenden, die Sabine Kaiser, und sagen Sie, die kenne ich nicht, das ist ja gut. Aber wir wollen als Heimatgemeinde uns dazu verpflichten, an sie zu denken. Sie hat eben keine andere Gemeinde, die ihr so nahesteht. Sie kommt aus dem Remstal, aber ihre Heimatgemeinde kümmert sich nicht sehr und offenbar habe die nicht viel für Mission übrig. Und dann freut es uns, dass hier Menschen sind und dann sagen sie, ich habe das in meinem Losungsbüchlein liegen und jeden Morgen werde ich dran erinnert. Ich freue mich, wie unsere jungen Leute das konkret tun und sagen, ich will da verschiedene Leute haben, für die wir beten. Und ich muss auch dran denken, wie es war für unsere Kinder. Wie oft haben wir für den Georg Wiens gebetet, da waren unsere Kinder noch klein. Und dann kam der herrliche Tag, woran man in der Stiftskirche gesprochen hat. Und da wirklich erzählt er, was er in dieser Gefangenschaft erlebt hat. Und so ist es dann auch, dass wir Menschen begleiten, an sie denken und für ihren Dienst beten. Denn ohne Gottes Wundermacht und seine Unterstützung können sie absolut nichts wirken. Das trifft für allen unseren Dienst. So, es tut mir wohl, wenn ich weiß, sie beten auch für unseren Dienst. Denn ohne ihr Gebet ist das alles Makulatur und ist das unbrauchbar. Da kann man sich noch so sehr zerreiben. Und das ist auch immer wieder schön, wenn dann bei unserer Gebetsgemeinschaft am Sonntagmorgen an die Kinderkirche gedacht wird, was ist das für eine Sache, ob die Kinder ruhig sind oder ob sie stören, ob sie was mitnehmen, ob da Frucht im Leben aufgeht. Und wissen Sie, dass bei Ihnen allen in Ihrem Leben Gott wirken konnte, das war nur durch das Gebet möglich. Oft waren das betende Vorfahren, eine Großmutter, eine Tante. Und das ist ja ganz schwer, wenn diese Leute wegsterben. Die fehlen überall im Leben von Menschen. Wer betet für ihre Nachbarn? Und auch bevor sie die besuchen, beten sie doch für diese Leute, damit Gott wirken kann und damit Gott Frucht aus diesem Dienst schaffen kann. Wir haben das auch vielfach erlebt, wie Gott unsere Gebete erhört hat. Wenn Sie heute noch mal die Kassette hören, wie wir für unsere Margarete Roth gebetet haben. Und am Montag darauf kam die Nachricht nach 4 Monaten Pause. Wir waren wirklich am Ende, wir wussten nicht mehr aus und ein. Und dann kam dieser Artikel in Sonntag aktuell. Und was ist das für ein Erleben der Nähe und Macht Gottes? Es ist ja bis heute noch nicht so. Sie wollte eigentlich im September für ein paar Tage herauskommen aus Angola, aber es ist eine ganz notvolle Situation. Wir haben von der Europäischen Gemeinschaft 10.000 Tonnen Getreide bekommen für Angola, aber wir können nicht einen Sack Getreide reinbringen. Das Land ist verschlossen. Wir beten. Herr, jetzt hast du uns das kostenlos gegeben. Die verschiffen es uns bis da unten hin. Und das Land, da verhungern wahrscheinlich 1 Million Menschen, aber das Land ist zu durch diesen Krieg. Die Regierung macht das zu und die Margarete Roth will drinbleiben, damit sie da helfen kann. Also es ist immer die Situation, wo wir vor unlösbaren Dingen stehen. Niemand weiß weiter, keine UNO weiß mehr eine Hilfe, aber Gott hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. So könnte ich es Ihnen an vielen Beispielen sagen, nur durch das Gebet können wir die starke Hand Gottes bewegen und das trifft jetzt auch auf das zu, was Sie bekümmert. Schwierige Situationen, Krankheitsnöte, Menschen, die Ihnen Not machen, Sie dürfen durchs Gebet viel, viel erwarten. Seid beharrlich im Gebet und das Harren, das haben wir jetzt oft gehabt, das heißt zielsicher dranbleiben und viel, viel erwarten. Wacht in ihm mit Danksagen. Also Sie kennen das schon und mir geht das jetzt immer wieder so, ich bin in diesem Altersstadium, wo man nachts oft längere Zeit wach liegt und das sind dann auch Augenblicke, wo einem gerade manches auf die Seele fällt und man dann etwas trauriger oder belasteter wird. Und da merke ich immer, was das Beten in der Nacht für eine herrliche Sache ist. Das Anbeten und das Loben. Und man will es kaum sagen, man schläft überraschend schnell ein wieder. Weil man nur so die schweren Dinge wieder unter die Füße kriegt. Wacht in ihm mit Danksagen. Ich darf im Beten auch schon gleich das sagen, Herr, du sorgst dafür. Ich muss das nicht nur als Bitte ihm vortragen, sondern ich sage, du bist Herr, du hast alle Macht und es steht alles unter deiner Kontrolle. Es ist dir ein ganz kleines, auch das zu lösen. Und ich darf ihn preisen und ihn rühmen über dem, was mich heute noch bekümmert und was mir heute noch auf der Seele liegt. Sie kennen das, das schlagen Sie mal auf im Epheserbrief, das ist ja nur vor dem Philipperbrief, nur Epheser 5, Vers 20. Sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Auch für die Schwierigkeiten. Auch für die Bedrängnisse, auch für die Belastungen, danken Sie dafür, weil Gott darin sich herrlich erzeigen wird. Wir wollen für alles danken, nicht bloß für das, was uns gut scheint, sondern auch für das Schwierige und auch für das, was uns bekümmert. Sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Da kann man nur lernen, was das bedeutet. Alle Zeit danken. Also deshalb nicht nur die Bitte, sondern auch den Dank richtig zum Ausdruck bringen. Und gerade in schwierigen Augenblicken ist das Danklied besonders stark. Da fällt einem erst auf, dass so ein herrliches Lied wie Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut ein Lied ist, das in die schlimmste Bedrängnis passt. Sei Lob und Ehre dem... Da ist doch dem Gott, der allen Jammer stillt. Und wenn Sie das lesen oder singen in diesen bekümmerten Stunden, da wird es ganz anders. Auch wir wollen doch uns das vornehmen, bei den Kranken das Singen wieder einzuführen und an ihrem Bett zu singen, nicht bloß in der Adventszeit, sondern auch sonst gehört es dahin, weil mit Danken wir eine ganz andere Weise haben, durchzublicken durch das, was uns bekümmert und belastet. Jetzt kommt der nächste Punkt. Warum ist das Beten noch so wichtig? Weil Gott eine Tür für das Wort auftun muss. Ich wundere mich immer, dass bei manchen Christen eine Idee herrscht, als ob es Menschen gäbe, die über den Schlüssel verfügen. Die sagen, ja, also der Evangelist, der kann, stimmt nicht. Wenn der Paulus sagt, es geht nur durch Gebet, er hat es auch nicht gekonnt. Und selbst in Athen auf dem Areopag hatten viele gespottet und gelacht. Niemand hat es. Auch ein Billy Graham nicht. Es ist nur das Gebet. Und deshalb kann Gott auch durch ganz schwache Leute reden. Es ist oft die Vollmacht des Gebets. Ich hatte Ihnen neulich von dem Lord Redstock erzählt, wie wir da im Gottesdienst das von dem Grafen Korff hatten und von der Erweckung am Petersburger Zarenhof. Es bleibt ja ein Geheimnis, wieso ein Lord Redstock, ein sehr unbekannter Mann eigentlich, eine solche tiefe Wirkung in Russland hervorgerufen hat. Und da war es nachher der Baedeker, der da bis zu den Straflagern nach Sibirien gereist ist und die entscheidende Prägung diesen Gemeinden, die dort entstanden sind, gegeben hat. Und so werden Sie das immer wieder verfolgen. Es sind stille Leute, die beten. Ich bin ja in Stuttgart in die größte Kinderkirche gegangen. Es war ja toll. 300 Kinder in dem großen Festsaal der Feuerversicherung, bleibt unvergesslich, mit dem Stadtmissionar Vogelgesang. Aber ein solcher Mann, der aus dem Glauben wirkte und durch das Gebet das macht, es geht ja gar nicht um die Zahl, aber wo man wirklich sagen kann, in meinem Leben ist ganz, ganz viel auf diese Arbeit der Kinderkirche zurückzuführen. Ich habe ganz viel Prägungen dort mitbekommen. Und meine Schwester Irmgard Weh, die heute in vielen Vorträgen glänzt oder in Büchern, die hat neulich zu meinem Bruder Rolf gesagt, in schwierigen Dingen, wenn ich ein Beispiel suche, denke ich immer, was hat uns hier der Herr Vogelgesang erzählt? Und das bringe ich wieder. Und das ist erstaunlich, wenn Menschen eine Tür gehabt haben, und das sind nicht etwa Naturgaben, das können oft Menschen sein, die menschlich sehr schwierig sind. Das ist ja bei uns allen so. Da können wir mit Gott hadern und sagen, warum sind wir nicht so nette Leute wie der Peter Frankenfeld oder was weiß ich oder so. Dann können wir ja schön, aber wir sind ja irgendwie mit Ecken und Kanten, aber für die geistliche Wirkung ist das oft gar nicht das Entscheidende. Durch das Gebet gebraucht Gott auch schwierige Leute. Und benützt sie, dass die Tür aufgetan wird. Und er hat den Schlüssel zu einem jeden Menschenherzen. Er hat den Schlüssel. Und wir können jetzt nicht anrennen, das ist auch der Grund, warum der Zinzendorf dagegen war, man soll nicht immer in dieser drängerischen Weise auch Leute im Glauben versuchen wollen zu bekehren. Das hat mir immer beim Zinzendorf gefallen, dass er, man muss bloß so ein bisschen Präsenz ausdrücken, sag, ich bin da. Aber der Geist Gottes muss das bewegen, dass die Tür aufgeht und das Wort schafft sich Raum. Das Wort der Bibel, das Evangelium, muss eindringen, eine Tür für das Wort auftun. Also die Leute dürfen über uns alles Mögliche denken. Wichtig ist, dass das Bibelwort bei ihnen aufgeht. So wie bei dem vierfachen Ackerfeld, wo das auf einen guten Boden fällt, wie ein Korn, und da schlägt es Frucht und kann aufgehen und kann dann wachsen. So muss das mit dem Wort sein. Wir lesen das Wort, wir hören das Wort und das zeigt Wirkung. Da verändert sich was, da wächst was. Das geschieht nur durchs Gebet. Also, ich bin nicht gegen Training, ich bin nicht gegen Studium, aber das Entscheidende ist Gebet. Deshalb ist das nicht nur studiert, oder ganz wie Sie es können, durchs Gebet. Und dann müssen Sie jetzt auch gar nicht warten, dass die Frucht schnell kommt. Das kann ja auch viel, viel später aufgehen. Bei Ihnen gibt es auch viele Dinge, die erst viele Jahre später wieder neu gehört werden. Da erinnern Sie sich plötzlich, wie Ihnen mal was gesagt wurde. Da fällt Ihnen wieder was ein und dann schlägt es auf einmal Frucht. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Da zeigt Paulus, wie das bei ihm war. Nicht anders als nur durch das Gebet. Keine besonderen Fertigkeiten, keine Künste, keine Techniken, keine Methoden. Ich habe ja heute etwas Sorge, dass wir alle ein wenig immer wieder an den Methoden rumgeführt werden. Natürlich, wir haben heute Computer und wir haben Management-Seminare und da kann man alles ganz neu trainieren und professionalisieren. Aber das Geheimnis bleibt immer wieder gleich. Da kann einer sagen, du bist gegen alle moderne Technik. Ich schreibe doch auch meine Briefe mit dem Computer. Aber das verändert doch nichts daran, dass die Glaubenswirkung genauso geht wie damals. Und bevor wir unsere Besuche machen, bevor wir unsere Konfirmanden in unsere Gruppe einladen, müssen wir für sie beten und dann kann das Wort erst eingehen oder in der Kinderkirche. Und das, was sie für ihre Patenkinder tun oder für ihre Nachbarskinder, das ist so wichtig, dass das Wort aufgehen kann und dass es so wenig Gebetsgruppen gibt bei uns. Das ist schon ein Signal, dass wir relativ wenig beten und dass wir sehr unsicher sind. Und ich freue mich auch, wo sich das in den Häusern hin und her bildet. Sie werden erstaunliche Erfahrungen damit machen. Und er braucht dieses Gebet besonders, um das Geheimnis Christi sagen zu können. Wir hatten das ja schon einmal ganz am Anfang, Kolosser 1, Vers 26, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Warum das so ist, die Leute in Kolosse, die haben ganz viel Wert gelegt auf das Geheimnis und haben immer bloß vom Geheimnis gesprochen, haben gesagt, das ist alles so, das war damals in dem Griechentum ganz groß, das Mysterium, da wollen sie immer dieses Geheimnis erfassen. Und der Paulus sagt, es gibt bloß ein Geheimnis, das ist Jesus' Geheimnis. Aber ich mach's offenbar. Und wenn einer mal begriffen hat, dass Jesus der Gottes Sohn ist und wer Jesus hat, hat das Leben. Und dass er bei Jesus Frieden mit Gott hat, dass er die Todesstunde überwunden hat, wer Jesus hat, kommt nimmer ins Gericht, das will ich kundmachen. Und das muss ein Mensch verstehen. Und wenn er das begriffen hat, ist er durch. Der Glaube ist keine schwierige Theologie. Der muss Jesus erkennen. Und beim Paulus läuft es im ganzen Kolosserbrief drauf zu, in Christus haben wir die Fülle. Und ich will den Christus den kundmachen. Da geht es nicht um ein Simsalabim und um eine Zauberei oder um irgendeine Gedankentiefe. Ich muss einmal begreifen, dass die Worte Jesu wahr sind. Ich bin ein verlorener Mensch, er spricht mich gerecht durch seinen Kreuzestod. Er lebt als der Auferstandene in mir, ich darf mich ihm übergeben. Ja, Sie kennen das alles. Und es bleibt Ihnen ein dummes Geheimnis, wenn Sie es im Glauben nicht ergreifen. Ich kann es nur verstehen, wenn ich es nehme. Und dieses Geheimnis Christi, das muss ich sagen. Ich verkünde es. Etliche finden es eine Torheit und lachen drüber und spotten. Die wollen eine ganz andere, wollen eine Morallehre oder politische Meinung. Aber das Geheimnis Christi, das will er verkünden. Das war sein Auftrag und er war so konzentriert darauf, dass er nichts anderes wollte. Und jetzt sagt er, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Das ist mir eine richtige Frage, ob man anders Bote Jesu sein kann als in großer Schwachheit. Ich wollte gerne für unsere jungen Leute das Evangelium predigen, wie der Mittelstürmer von Werder Bremen, nicht? Wäre da auch schön. Oder wie der Bettmann, da würden die jungen Leute laufen und sagen, jetzt höre ich das Evangelium mal endlich von einem Mann, der mir Eindruck macht. Das sind so die Figuren heute, oder so Figuren der Größe, der Stärke. Es ist ja merkwürdig, dass Gott sich immer Schwache und Geringe erwählt. Und Paulus sagt auch im 2. Korintherbrief, das sei das Geheimnis. In unserer Zeit, Sie wissen, ich habe das Ihnen schon früher gesagt, vielleicht verstehen Sie es jetzt wieder besser, wenn die Welle ein bisschen abklingt, nicht mit Mega-Superpower. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Es waren oft Leute mit dem Kopftuch, alte Leute, die uns zum Segen worden sind, oder andere, schwache Leute, kranke Leute. Das ist ein Geheimnis Christi. Warum muss der Paulus in Fesseln sein? Weil Jesus seine ganze Kraft oft da entfaltet, wo Menschen er bindet. Also ich will es Gott nicht verbieten, dass er es auch anders machen kann, aber ich beobachte es einfach. Warum waren so viele gesegnete Gottesboten krank? In der Geschichte. Calvin war sehr krank, Luther sehr schwere Leiden gehabt, auch im Alter, Hofacker, und wir können viel herstehen, war ja dauernd krank. Wir können das oft sehen, oder wie viele hatten Schweres erlebt. Bei den Liederdichtern gibt es fast nichts. Und sie haben das Evangelium sagen können, jetzt möchte ich nicht ein Gesetz machen, dass Gott sie erst zerbrechen muss, aber man soll es einmal merken, dass es gar kein Gegensatz ist. Wir sind ja schwache Leute. Und wir sollten uns da gar nicht schämen, auch unsere Begrenzungen, auch unsere Nöte, die wir haben, und sollten das Geheimnis Christi verkünden und nicht meinen, das müsste alles zuerst weg. Wir müssen glänzen und leuchten. Der Paulus schämt sich nicht, dass er Fesseln hat. Denn die Leute sagten ja auch, wenn Christus lebt, dann müsste er derjenige aus dem Gefängnis rausholen können. Das war doch gar kein Widerspruch. Er sagt, gerade in der Schwachheit will ich es verkünden, dass er der Herr ist, größer ist als der Kaiser in Rom. Und trotzdem hat er seine Gefangenschaft angenommen. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss, wie ich es muss. Er will es nicht so sagen, wie es nach seinem Empfinden anders sein sollte, modisch. Er will so, wie er sagen muss. Jetzt wollen wir noch dazu, vom Gebet her war das jetzt wichtig, jetzt geht es auch noch darum, um unsere persönliche Evangelisation. Auch da brauchen wir die Fürbitte. Sie brauchen auch Menschen, von denen Sie wissen, die für Sie beten. Darum ist mir es immer wieder wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist auch schön, wenn Sie zu jemandem Unbekanntem sagen im Gottesdienst, wie beim Abendmahl, wo Sie ein Wort sagen, sagen Sie, beim Hinausgehen sagen, beten Sie für mich. Vertrauen Sie einem, es ist wunderbar, man sagt, da betet einer für mich. Heute Abend sind wir auch so eine Gemeinschaft. Und die heute Abend, ich weiß, ein paar allein da heute Abend oder zum ersten Mal. Wunderbar, da nehmen Menschen Anteil. Und das Wichtigste ist ja auch in unserem Verhalten gegenüber anderen, die persönliche Evangelisation, das Reden mit unseren Bekannten, das ist ja die wirksamste Evangelisation. Das wissen Sie. Die wirksamste Evangelisation ist nicht die Veranstaltungsevangelisation. Es kommen viel mehr Menschen schon auf Freizeiten zum Glauben als auf Veranstaltungen. Aber die wirksamste Evangelisation, ich glaube, wenn man auch hier rumfragen würde, wie sind Sie zum Glauben gekommen, ist alle durch irgendjemand, der Sie angesprochen hat. Die gehen meist auf Du und Du. Und deshalb diesen Bereich, ich bin nicht gegen andere Veranstaltungen, wir wollen alles benutzen, alles, was wir können. Aber dass wir die nicht vernachlässigen, die persönliche Evangelisation ist ungemein wichtig. Sie leben unter ungläubigen Menschen und das, was sie dort ganz zwanglos leben, natürlich und echt, das ist ja wichtig. Und verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen, weise. Das heißt auch, seid kein Elefant im Porzellanladen. Hab auch Stil, Geschmack, gib keine Kinnhaken. Es gibt auch Leute, die meinen, da müssen was schimpfenderweise können wir evangelisieren oder so, indem man der andere schlecht macht. Hey, ihr Halunken, ihr fahrt alle zur Hölle oder so. Sehr wirksam wahrscheinlich. Also aus der Liebe geschieht doch etwas. Mit einem schönen Geschenk, mit einem Grüßen, mit einem Blumenstreusel, ist doch alles nett. Da gibt es so viele Entdeckungen, die man machen kann. Das sehe ich gerade unseren Bruder, den wollte ich auch nochmal sagen, Bruder Rein, das war so wunderbar, Ihr Zeugnis, Sie haben vielen Menschen geholfen. Ich wollte allen noch sagen, wir haben nachher uns nicht mehr gesehen und er hat sein Telefon nicht im Telefonbuch. Vielen Dank. Aber es ist so schön, gerade so ein Wort aus dem Leben, wenn einer das so sagt wie am Sonntagabend, wie das dann anderen wieder hilft, die sagen, das hat mir gerade so gefallen. Weil das so wirklich so echt vom Leben war. Und das wollen wir lernen, natürlich nichts aus uns machen, nichts Gekünsteltes, Weise gegenüber denen, die draußen sind. Haben Sie ein gewisses psychologisches Empfinden, wie reagiert der andere? Wie würden Sie reagieren, wenn Sie einer anredet? Irgendwo ein Zeuge Jehovas oder ein Moslem oder was, wie können Sie reagieren? Dann hat man doch mal Empfinden, wie muss ich mit anderen kommen, dass er sich nicht bloß als Objekt vorkommt? Und wie spürt er wirklich meine Liebe? Eure Rede sei, kauft die Zeit aus. Das heißt, benutzt die Zeit, wir haben ja nicht sehr viel Zeit. Es ist auch immer wieder schwer, wenn man weiß, da hätte man etwas tun können, da hätte man vielleicht noch helfen können, dass die Ehe nicht zerbricht oder dass das Kind nicht einen ganz schlimmen Weg geht. Man hätte sich vielleicht um so ein Kind kümmern müssen, bevor es noch in die Schule ging, bevor es auf Abwege kommt. Oder kauft die Zeit, das nützt es. Die Stunden kommen ja nicht wieder, wo man irgendwo in seiner Umgebung etwas Gutes tun kann. Es geht jetzt nur um diesen Kreis. Aber der Paulus sagt, das ist ihm immer wichtig gewesen, dass er auch etwa bei den Gefangenenwärtern sich als ein Zeuge Jesu erweist. Weise gegenüber denen, die draußen sind. Eure Rede sei allezeit freundlich. Da muss ich noch viel lernen. Und mit Salz gewürzt. Also vor lauter Freundlichkeit soll nicht der Pfeffer fehlen. Aber das ist schon wichtig, dass es in freundlicher Weise gesagt wird. Mit Honig fängt man Fliegen, oder wie ist das? Ja, es sollte auch bei uns einfach so sein, dass die Menschen, das ist ja wichtig, schon bei den Kindern fängt es an. Und das ist ja wichtig, dass die sich wohlfühlen. Und da kann man immer nur viel lernen. Und es ist mir auch so wichtig für unsere Veranstaltungen. Und, ach, Sie wissen, wie mir es in den Nerven ist mit dem Grüßen und auf Menschen zugehen und so weiter. Das tut einfach wohl, wenn Menschen spüren, sie sind nicht irgendwo in einer kalten Umgebung, schon da ist jemand da, der offen ist und der sich um uns annimmt. Wir haben ja manchmal eine erstaunliche Liebe zu dem Allerfernsten. So ganz schweren Problemfällen. Und da würde ich immer viel mehr sagen, das ist Ihnen vielleicht gar nicht aufgetragen, dass Sie die ganz schweren Fälle lösen. Ich glaube immer wieder, das, was so uns nahe liegt, das einfach, was so uns entspricht, und da ist so viel Not um uns her, wo wir offen sein sollten, schon heute in diesem Saal zusammen, wo es nur darum geht, ein wenig mitzutragen, ein bisschen zu helfen. Und wir könnten hier schon viel tun, wenn wir alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt unsere Rede bringen würden. Vergesst das nicht, wie in dem Jugendkreis, den ich hatte, damals Walter Tlach, da war er Landesjugendpfarrer in Württemberg, hat er da eine Bibelarbeit gehalten und hat auch ganz offen gesagt, da müsst ihr sehr dran lernen. Am Freundlichen. Salz hätte er immer genug dabei, aber bei ihm fehlt es mit der Freundlichkeit. Und das hat mir unheimlich einen Eindruck gemacht, wie er das so offen bekannt hat. Und das ist so schön und interessant, wie das einem mitgeht, als ein Auftrag, wie man evangelisiert. Die Natürlichkeit ist sicher das Schönste. Und da ist auch heute eine Gefahr, wo ich immer ein wenig Sorge habe, bei den Methoden. Schon Amerika ist anders als Europa. Unsere Kultur ist anders. Auch unser Wesen ist anders. Unsere Stile sind sehr verschieden. Wir müssen ganz arg aufpassen bei den Methoden. Ich fand das immer super mit den vier geistlichen Gesetzen. Aber wie wir hier mal eine Schulung hatten mit dem Bernhard Repsch, vergesse ich es nie, da sind ja die jungen Leute losgezogen mit den geistlichen Gesetzen. Im Gleiter Trober hat ein Schneider gewohnt. In der Sonnenbergstraße. Und der hat gesagt, Herr Pfarrer, wenn Sie mir nochmal solche Idioten ins Haus schicken, die haben Sie an den Tisch hingehauen und gesagt, ich lese Ihnen die vor und darf ich jetzt mit Ihnen beten, wollen Sie Ihr Leben Jesus übergeben. Also so wahnsinnig, die richtige Schulung habe die so toll übernommen gehabt, das war ohne jede Rücksicht auf Umsetzung in eine andere Umgebung, in eine andere Umwelt, denn das ist hier richtig, also ich muss immer vor Augen haben, dass ich so an die wichtigen Punkte komme, ich bin sündig und allein Jesus ist die Vergebung und so weiter. Aber das ist, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Mich trifft das sehr, wenn ich spüre, manche Leute fühlen sich abgestoßen und sagen, du verstehst mich nicht in meinen Zweifeln. Und ich ringe dann wirklich darum, wie das aufgenommen werden kann. Oder wenn mir jetzt einer bei einem Hausbesuch sagte, ein Akademiker, seitdem ich die Bilder von Kroatien sehe, kann ich nicht mehr glauben. Es färbt natürlich auch irgendwo auf die Predigt dann ab vom Leiden. Ob's da, aber sicher immer wieder, dass wir bemühen, wie können wir einem Menschen helfen, zu zeigen, dass, ohne jetzt irgendwo alles zu verdrehen, jeder Mensch hat so oft eine Sperre da. Und wir wissen, dass der Geist Gottes es allein lösen kann. Und es tut mir so leid, wenn man Menschen nicht helfen kann zur Freude des Lebens und zum Frieden, den allein Gott geben kann. So, wir würden dann das nächste Mal noch mit diesen letzten Bemerkungen weitermachen. Ich wollte noch dazu sagen, vielleicht wäre das noch ganz gut für Ihre tägliche Gebetsstille. Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Das uralte Lutherwort. Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ich gehe ja zurück auf die Bibel, auf Paulus. Und das ist immer wieder schön für unsere Gebete, dass wir auch wirklich sagen, wir bleiben nicht nur an dem gerade stehen, was mir gerade in den Kopf kommt, sondern wir gehen auch jetzt einfach vor und überlegen uns aus einem Bibelabschnitt, für was kann ich heute danken, für was kann ich heute Gott preisen, was ich da lese, was darf ich bitten und was darf ich in der Fürbitte auch über diesem Wort neu für andere nehmen. Und es ist wunderbar, dass viele von Ihnen das auch so schön praktizieren und das Geheimnis des Gebetes kennen. Es ist wirklich auch groß. Wir sind ja so dankbar, dass unsere Elisabeth Schüle bewahrt wurde in den großen Nöten in Watschi. Ich habe es Ihnen, glaube ich, das letzte Mal erzählt, dass ein Pilot umgekommen ist. Der ist gelyncht worden, ein kanadischer Missionspilot in dem somalischen Flüchtlingslager von Watschi in Kenia von Moslems. Die sind durch ein blödes Gerücht irregeführt worden. Wir sind froh, dass unsere Mitarbeiterin zwei Tage vorher evakuiert wurde. Wir wollen weiter beten. Auch für jeden Einzelnen, dass Gott sie gebrauche und auch für uns hier in unseren Sachen, auch die Kranken, für die wollen wir beten. Ich finde es auch immer schade, wenn Kranke nicht an der Tafel hängen wollen, drunten an der Gebetstafel. Es ist einfach schön, wäre der Blick, an wen wollen wir dran trinken und nur zum Beten, dass diese Zeit zur Ehre Gottes durchgestanden wird. Jetzt, Beate.